Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
In unserer heutigen Folge von Tierisch geht es fröstelig zu.
Es ist kalt draußen.
Wir sprechen über den Winter.
Und schauen uns mal an, wie machen das die Tiere bei uns eigentlich?
Denn nicht alle hauen ab, manche bleiben bei uns.
Und auch nicht alle haben so eine schöne warme Wohnung wie wir hier gerade.
Genau.
Los geht's.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff
und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Geht los. Warte mal lauter.
Oh.
Gleich kommt noch ein anderes Geräusch, also vom gleichen Tier.
Ah, okay. Dann warte ich noch mal ein bisschen.
Ja. Jetzt.
What? Ist ein Tier bei uns?
Ja.
Es ist ein Tier, das keinen Winterschlaf macht. Also es ist wach?
Nein.
Nein, also es macht eigentlich einen Winterschlaf?
Ja.
Aber es ist nicht ein Hamster?
Nein.
Und es ist ein Eichhörnchen?
Nein.
Ist es ein Säugetier?
Ja.
Ein Murmeltier?
Nein.
Ein einheimisches Säugetier?
Ja.
Das Winterschlaf oder Winterruhe macht?
Winterschlaf.
Aber das ist klein. Also,
ja.
Also, ja. Also sagen wir mal, im Vergleich zu einem Fuchs ist es da kleiner.
Kleiner.
Im Vergleich zu einem Kaninchen ist es da kleiner.
Kleiner. Ja, ja, kleiner. Bisschen.
Hä? Ich muss passen.
Es ist dieses Jahr ein ganz besonderes
ein
Tier.
Ein Igel?
Ja.
Ah, okay.
Es ist ein ärgerlicher Igel.
Okay, gut.
Ein ärgerlicher Igel klingt so. Der Braunbrustigel, also unser stinknormaler Igel. Und wir hatten ja die Folge gemacht über die Tiere des Jahres und da fehlte der. Ne? Erst später wurde der gekürt. Da hatten wir unsere Folge schon aufgenommen. Von daher kann man jetzt heute auch mal kurz was über den
Igel erzählen. Wird er nochmal nachzelebrieren.
Der Igel.
Wildtier des Jahres.
Wildtier des Jahres. In dem Fall fand die Wahl unter den, nicht den Teilnehmern.
Mitgliedern
der Deutschen Wildtierstiftung statt. Also die durften alle abstimmen, alle anderen nicht. Ne? Also bringt uns nochmal ganz kurz zur Wahl des Weichtiers. Da sind wir ja schwer in Kontakt mit den Leuten. Also das ist dann im April. Wir machen dann auch nochmal eine extra Weichtierfolge.
Vielleicht sollten wir überhaupt mal ein Tiergeräuschtier des Jahres machen oder ein Tierischtier des Jahres. Scheinbar kann man ja
das
selber
unser eigenes.
Wir machen einfach unser eigenes Tier, oder?
Das
Tier des Jahres.
Ja, aber erst ab nächstem Jahr. Sonst sind wir ja so spät dran
Nein.
wie die Weichtiere. Aber das stimmt. Unsere gesamte Hörerschaft kann dann abstimmen, wer das Tierischtier des Jahres
das
ist.
Das machen wir. Sehr gut.
Das finde ich gut.
Okay.
Also für dich natürlich sowieso der Kaiserpinguin.
Nee, eigentlich liebe ich ja Säugetiere.
Na gut.
Genau. Naja, also aber zurück zum heutigen Thema.
Genau.
Es geht heute um den Winter. Und ich glaube, du hast gesagt, du erwähnst auch das eine oder andere Tier doch nochmal, was Winterschlaf macht, aber nur kurz.
Ja, weil das hatten wir ja schon.
Genau.
In der Folge Pause machen haben wir ja schon erklärt, was Winterschlaf und so weiter ist. Von daher, das wollen wir jetzt auf keinen Fall nochmal machen.
Genau, und jetzt wollen wir mal die aufrecht hiergebliebenen betrachten. Also vielleicht ganz kurz könnte man ja mal sagen, Winter, welche Herausforderungen für Tiere? Natürlich zum einen die niedrigen Temperaturen, dann die kürzere Tageslänge. Also besonders für tagaktive Tiere bedeutet das ja, dass ihr Aktionszeitraum reduziert wird. Und dann natürlich, weil es für Pflanzenfresser weniger Pflanzenmaterial, aber was weiß ich, auch für Insektenfresser natürlich weniger Futter gibt, ist insgesamt die Nahrungssituation schlechter.
Ja.
Und dieser ganzen Sache kann man sich natürlich entziehen, indem man da bleibt und Winterschlaf macht oder weggeht. Also irgendwelche Tierwanderungen, Zugvögel. Aber heute wollen wir uns mal die angucken, die eben hier bleiben und mal gucken, wie die mit diesen Herausforderungen umgehen.
Also ich habe auch so ein, zwei, die schon auch ein bisschen sich aus dem Winter rausziehen.
Raushalten.
Soll ich mit denen mal anfangen?
Fangen wir mit denen an, mit den Weichern.
Genau, also wir gehen nochmal zum Igel. Man muss ja sagen, wir sind jetzt darauf gekommen, eine Folge über Winter zu machen, weil es gerade echt arschkalt ist. Ne? Und ich habe ja das Rotkehlchen Markus bei mir auf dem Balkon. Den gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Also wie machen Rotkehlchen das denn? Und dem ist also auch kalt.
Das sieht man.
Das
genau,
sieht
man, weil der plustert sich auf, der tritt nervös von einem Fuß auf den anderen.
Genau, und zieht seine Füße immer so ins Federkleid rein. Und ich habe das jetzt eben recherchiert. Angeblich haben Vögel nie kalte Füße. Das haben wir jetzt heute
Vögel
Morgen gesehen.
Außer dem Markus.
Auf gar keinen Fall. Und dann guckt mich der Markus durch die Scheibe immer so vorwurfsvoll an, weil es gibt zu wenig zu fressen, wie du eben schon gesagt hast. Und dann muss ich ihm immer da ein paar Mehlwürmer hinlegen und so, dass sich der Markus freut. Zum Markus kommen wir später noch, also zum Rotkehlchen. Und erstmal, wie machen die Tiere das? Also es gibt eben die Winterruhe, haben wir eben schon angesprochen. Das heißt, du pennst halt ganz schön viel im Winter, so ein bisschen wie die Menschen das vielleicht auch machen. Aber du bist schon auch aktiv. Also zum Beispiel Sandy Malou, das Eichhörnchen, was immer bei mir auf den Balkon kommt.
Also ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine Hollywood-Größe oder so. Sandy Malou neulich in der Gala.
Nee, extra genderneutral, weil bei Eichhörnchen weiß man ja immer nicht, ob es Männchen oder Weibchen ist.
Okay.
Deswegen Sandy Malou kann Männchen oder Weibchen sein. Mhm. Auf jeden Fall das Eichhörnchen, das meinen Balkon besucht. Das schläft relativ viel, kommt viel seltener. Die bauen sich einen Kobel. Ich dachte früher immer, es wäre weit.
Ich glaube,
das heißt
Kobel.
Der Kobel, richtig. Und bauen sich so ein rundes Nest, in das sie sich so einkuscheln. Und dann schlafen sie einfach ganz schön viel. Wenn das Wetter aber gut ist, gehen sie raus. Und dann haben sie ja über den Sommer oder das Spätjahr bis zu 3000 Nüsse versteckt, habe ich nochmal eine Studie zugelesen. Da heißt die Forscherin von diesem Fressverhalten des roten Eichhörnchens, heißt Pizza mit Vornamen. Pizza essen sie auf jeden Fall nicht, sondern diese ganzen Nüsse und gehen auch aufs Klo. Ne? Ist ja auch interessant, wie gehen denn Tiere aufs Klo, die Winterschlaf oder so machen. Und dann legt sich's wieder hin. Bei Bären ist das anders, die machen auch Winterruhe. Aber die bleiben in ihrer Höhle, die fressen gar nichts und die gehen auch nicht aufs Klo. Und am Ende des Winters kackt der Bär eine ganz trockene Wurst, weil er nur noch wenig Flüssigkeit auch in sich hat. Und was da rauskommt, das sind, also weil eben der wacht auf und dann putzt er sich so ein bisschen, schlägt sich durchs Fell und so. Und dann kommen natürlich immer so Hautschuppen, Haare, vielleicht aus der Höhle irgendwie was aus Versehen mit. Und das kackt er dann, wenn der Sommer losgeht, nachdem er aus der Winterruhe kommt, aus.
Genau, dazu erinnere ich mich noch an unser Studium. Es gibt auch immer abgeschilferte Darmwandzellen.
Ah,
der
genau.
Darm erneuert sich sozusagen auch permanent. Deswegen auch bei Menschen, die länger fasten, gibt es trotzdem Stuhlgang, weil man diese abgeschilferten Darmwandzellen wenigstens loswerden
abgeschilfert
muss.
Abgeschilfert ist auch irgendwie ein schönes Wort. Ja,
genau.
Also der Dachs macht auch Winterruhe. Der Igel, wie gesagt, der macht Winterschlaf. Das heißt, der ist dann echt ausgeschaltet. Wenn man heutzutage irgendwo einen Igel sieht, dann ist er im Stress. Dann hat er es nicht geschafft, im Winterschlaf zu bleiben. Igel fressen sich erstmal voll vorm Winter, bis sie 1,5 Kilo wiegen. Und nach dem Winterschlaf können die dann teilweise auch nur noch 350 Gramm wiegen. Also die verlieren einen großen Anteil ihres Körpergewichts. Sie fahren ihre Körpertemperatur von 36 auf 1 bis 8 Grad runter, also werden wirklich kalt, Atemfrequenz liegt bei 1 bis 2 Mal pro Minute. Herzrhythmus sinkt auf 5 Schläge pro Minute. Also da passiert echt nicht viel.
Da müsste man aber eigentlich auch vielleicht mal sagen, diese Zahlen, die du genannt hast, die sind dann natürlich eigentlich extrem. Also wenn man 1,5 Kilo sich angefressen hat, dann wiegt man nach einem normalen Winter, die ja bei uns auch milder inzwischen sind, nicht nur noch 350 Gramm.
Wahrscheinlich
also
nicht.
Also sollte man vielleicht nochmal sagen, Winterschlaf ist eben dadurch gekennzeichnet, dass ja alles so wahnsinnig runtergefahren wird und man Tiere im Winterschlaf deshalb auch gar nicht so einfach aufwecken kann. Da muss alles komplett, die ganze Maschinerie in Anführungszeichen, wieder hochgefahren werden. Das ist bei Winterruhe anders. Das ist eigentlich wie ein langer, tiefer Schlaf und man kann halt aufwachen.
Wobei, genau. Du hattest mir doch dieses YouTube-Video von dem Bären, der aus der Winterruhe kommt, aus seiner Höhle kommt, aber der sieht auch echt, also
echt
der sieht
fertig.
Der sieht echt fertig aus. Der sieht eigentlich genauso aus, wie wenn ich morgens aus dem Schlaf komme.
Das stimmt, aber das ist, muss man dazu auch sagen, ein Tier in irgendeinem Gehege, also vielleicht ein Tier, was auch wirklich schon sehr, sehr alt war. Ich glaube, ein Bär, der in freier Wildbahn, so ein junger Kerl, der aus dem Winterschlaf kommt, der sieht, glaube ich, nicht so fertig aus wie der Bär, den wir uns angeguckt haben.
Man weiß es nicht.
Man weiß
so, das sind auf jeden Fall Tiere, die sich ein bisschen aus der Affäre ziehen während des Winters. Aber du hast auch welche, die komplett aktiv bleiben.
Nee, genau. Erstmal habe ich nochmal, also wir waren jetzt bei Säugetieren und Säugetiere normalerweise eben dadurch ja gekennzeichnet, dass sie einen relativ regen Stoffwechsel haben und ihre Körpertemperatur relativ hoch ist. Und eben, wenn man im Winter hier bleibt, gibt es eigentlich eben die 2 Möglichkeiten. Also entweder man geht mit dem Winter mit und erlaubt allen Körperfunktionen und der Körpertemperatur abzusinken, machen Säugetiere im Winterschlaf vor allen Dingen. Ja, und es gibt Tiere, die natürlich nie so großartig dagegen anarbeiten können. Und das sind zum Beispiel Insekten oder Amphibien. Und ich will mal mit 2 Insekten anfangen, die wahrscheinlich jeder kennt. Also das erste, glaube ich, kennt wirklich jeder, das ist der Zitronenfalter.
Ah.
Der Zitronenfalter, der bleibt nämlich auch bei uns. Mit einer Lebensdauer von 12 Monaten gehört er zu den langlebigsten Tagfaltern, die es überhaupt gibt.
Mhm.
Und der Grund, warum der so lange lebt, ist, dass er 2 große Pausen macht. Er macht im Sommer, wenn es sehr warm wird, eine Pause und er macht eben im Winter eine Pause. Aber er hängt mehr oder weniger offen unter irgendwelchen Blättern, irgendwo im Gebüsch, anders als viele andere Tagfalter, die zumindest dann in irgendwelche Ritzen gehen, in Gebäuden, aber auch in Baumstämmen oder so und so eigentlich diesen sehr niedrigen Temperaturen ausweichen. Und das ist beim Zitronenfalter anders. Also der kann Temperaturen bis minus 20 Grad aushalten, indem er Glycerin, Sorbit und verschiedene Eiweiße in seiner Körperflüssigkeit einlagert und dadurch eben verhindert, dass die gefriert.
Genau, weil man sollte ja meinen, wenn du jetzt gerade draußen an einem Blatt hängst, dann bist du irgendwann nur noch Stockeis.
Genau, vor allen Dingen, wenn du ja so ein filigranes Tier bist, wie so ein kleiner Falter.
Mhm.
Ein zweites Tier, von dem die meisten Leute wahrscheinlich nicht wissen, wie es heißt, aber es trotzdem mal gesehen haben, ist die sogenannte Wintermücke, die also schon den Namen trägt, weil sie im Winter aktiv ist. Das sind so 2 Flügler, also letzten Endes mit Fliegen verwandt. Und ja, ich glaube, die sieht man ab und zu mal, wenn man im Winter vielleicht mal einen Fensterladen bewegt oder so, dann fliegen die da rum. Die sind sehr unempfindlich gegen Kälte. Tatsächlich haben die eine sehr weite Verbreitung, fehlen aber in Afrika, das ist denen offensichtlich zu warm. Und auch die haben eben auch so Glycerin-ähnliche Substanzen, die sie in ihrer Körperflüssigkeit, in ihrer Lymphe einlagern. Und die sind aber im Winter unter Umständen richtig aktiv oder zumindest gegen Ende des Winters. Wenn man also da so Mückenschwärme sieht, obwohl es eigentlich noch sehr, sehr kalt ist, dann sind das diese Wintermücken.
Von was ernähren die sich dann?
Gute Frage. Nee, weiß ich nicht, wovon die sich ernähren.
Also wieder Klugscheißer-Hörer.
Genau. Was Hörerinnen,
alle mal bitte.
Soll ich noch mal ein paar Worte zu Fischen und Amphibien sagen oder willst du schon mal zu Vögeln?
Weil ich glaube, dann sind wir ziemlich vogelmäßig unterwegs. Dann machen wir die Vögel gebündelt.
Alright. Also erstmal vielleicht Fische. Also Fische haben ja nicht die Möglichkeit, wenn die in einem Teich oder in einem See leben, irgendwo hinzuwandern. Die haben aber das große Glück einer physikalischen Besonderheit des Wassers. Wasser hat eine sogenannte Dichteanomalie. Also normalerweise, je kälter ein Element wird oder ein Stoff wird, umso mehr verdichtet der sich. Und das ist bei Wasser nicht. Wasser hat die allergrößte Dichte bei 4 Grad Celsius. Das heißt, Wasser, das wärmer ist und Wasser, das kälter ist, lagert sich da drüber ab. Das ist der Grund, warum Eis auf einem Wasser schwimmt, weil Eis ist eben kälter als 4 Grad und deshalb weniger dicht als das 4 Grad kalte Wasser. Das bedeutet also, wenn ein Teich tief genug ist, da reden wir also von, was weiß ich, weniger als einem Meter oder so, dann würde der nicht ganz durchfrieren, sondern dann wäre unten eben dieses 4 Grad kalte Wasser. Das heißt, was die Fische bei uns schaffen müssen ist, also Süßwasserfische in 4 Grad kaltem Wasser zu überleben. Und das kriegen die hin, weil die sich auch über den Sommer ordentlich Fett anfressen und dann in diesem sehr, sehr kalten Wasser ihren Stoffwechsel runterfahren, sich fast gar nicht mehr bewegen und so diesen Zeitraum sehr großer Kälte, also den Winter, überstehen können. Was für die tatsächlich problematisch sein kann, ist, wenn es eine dicke Schneeschicht auf dem Eis gibt, dann ist es nämlich unten ja total dunkel, also noch viel dunkler, als es im Winter sowieso schon wäre. Und das kann dazu führen, dass die Sauerstoffproduktion, weil die Wasserpflanzen ja irgendwie noch ein bisschen Licht brauchen, dass die zu wenig Sauerstoff produzieren. Und dann könnte es passieren, dass Fische im Winter in einem Teich ersticken. Also nicht erfrieren, sondern ersticken.
Das heißt, als Teichbesitzer muss man gucken, dass keine dichte Schneeschicht auf dem Ding.
Genau, also im Zweifelsfall kann man tatsächlich ein Loch reinmachen. Allerdings muss man da so ein bisschen Vorteil und Nachteil abwägen, denn die Fische, die reagieren durchaus auf äußere Reize. Das heißt, wenn man die erschreckt, dann kann sein, dass die plötzlich sozusagen zusammenzucken oder wegschwimmen. Und weil sie natürlich schon irgendwie energielimitiert sind im Winter, kann das für die sehr schlecht sein. Also idealerweise stört man die nicht.
Na, genau. Gut.
Wir verlassen einmal ganz kurz Europa und ich wollte noch einmal den sogenannten Waldfrosch, Wood Frog, aus Alaska ansprechen. Der ist nämlich ein Frosch, der tatsächlich einfriert. Also der kann Temperaturen von minus 20 Grad aushalten und erlaubt 2 Drittel seines Körpers zu gefrieren. Der hat also keine nachweisbare Hirnfunktion mehr, die Organe arbeiten nicht, das Herz schlägt nicht. Eigentlich sieht der aus wie tot, aber dann sind wir fast wieder bei unserem Thema von der Pause. Wenn es dann Frühling wird, dann wacht er wieder auf.
Einen ähnlichen Frosch hatten wir in der Folge Extreme Lebensräume aus Japan, ne? Der auch komplett einfrieren kann oder fast komplett und das dann auch überleben kann.
Man kann noch allgemein sagen, die Amphibien bei uns, also entweder gibt es bestimmte Amphibien, die auch in eben diesen 4 Grad kalten, tiefen Wasser überwintern und dann viele Amphibien bei uns graben sich irgendwie ein, so dass sie eben außerhalb dieser Frostzone leben und dann können sie das im Winter aushalten.
So, die Vögel. Wir können ja mal kurz mit Markus, dem Rotkehlchen, anfangen. Also das fand ich auch alles ganz überraschend. Tatsächlich kannte ich mich gar nicht so richtig mit Rotkehlchen aus. Also der Markus, der bleibt immer schön den ganzen Winter da. Und das ist auch typisch für Rotkehlchen, dass die auch den ganzen Winter über singen. Also jetzt hört man ihn auch die ganze Zeit rund um meinen Balkon rum singen und dann verteidigen die eben weiter ihr Revier, was auch im Winter besonders wichtig ist, weil dann gibt's viel weniger zu fressen. Das heißt, dann möchte man auf jeden Fall sein Revier behalten. Interessant ist auch, die Männchen und die Weibchen während der Brutzeit teilen die sich ein Revier und jetzt im Winter halten die ihre eigenen Reviere.
Vielleicht kann man da ganz kurz nochmal einschieben, dass das natürlich ein Vorteil dann gegenüber Zugvögeln ist, weil die Zugvögel, also der Markus, wenn er hier bleibt, in dem Moment, wo der Frühling hier einsetzt, ist er schon da und hat schon sein Revier, während Zugvögel unter Umständen später kommen und dann ist der Markus schon dick und fett da in seinem Revier.
Genau, und tatsächlich ist das bei Rotkehlchen ja geteilt. Also die sind Teilzieher, wie der Name schon sagt. Zum Teil ziehen sie, zum Teil nicht. Also ein großer Teil der Rotkehlchen ist jetzt gerade im Süden, so rund ums Mittelmeer, Nordafrika, da irgendwo unterwegs und ein Teil bleibt hier. Ganz interessant und da würde ich gerne mal unsere Hörer und Hörerinnen aus Ostdeutschland fragen, weil auf der Karte, die ich mir angeguckt habe dazu, welche Rotkehlchen ziehen und welche nicht ziehen, sah es so aus, als würden in Ostdeutschland keine Rotkehlchen übernachten, überwintern. Also als würden die alle ziehen und das wüsste ich jetzt gerne mal. Habt ihr schon mal im Winter Rotkehlchen bei euch im Garten gesehen oder nicht? Das finde ich sehr interessant.
Mit korrekter, genauer Angabe des Ortes.
Genau.
Also westliches Ostdeutschland ist ja was anderes als östliches Ostdeutschland.
Das würde mich interessieren. Auf jeden Fall machen die das so zum Teil. Dann ist interessant, wenn Rotkehlchen ziehen, dann sind es Nachtzieher. Mhm. Das heißt, die ziehen alle in der Nacht. Die höchste Zugaktivität ist vor Mitternacht. Finde ich auch ganz interessant. Und dann stand da, beim Rotkehlchen treten früh morgens Einfälle auf.
Im Sinne einer guten Idee.
Ja, genau. Das sind Sachen, die bei mir nie passieren. Ich habe morgens nie gute Einfälle. Im Falle des Rotkehlchens heißt das, dass sie teilweise in Schwärmen, in denen sie auch ziehen, so ein Rotkehlchenschwarm, das muss ja auch was sehr Süßes sein, aus großer Höhe sich vom Himmel fallen lassen und erst kurz vor dem Erdboden dann in die Horizontale gehen und dann so zupp in so einem Gebüsch verschwinden.
Okay.
Fand ich auch sehr interessant. Und interessant fand ich dann aber auch, wenn die dann zurückkommen oder auch bei denen, die hier bleiben. Also teilweise fangen die Weibchen dann schon jetzt im Januar, Anfang Februar, fangen die an, ihre Winterreviere zu verlassen und in das Revier eines Männchens zu gehen und sich bei dem vorzustellen sozusagen. Und dann wird's aber erstmal schwierig. Das Männchen sagt ja nicht, hey, hallo, super, sondern das Männchen hat einfach Monate damit verbracht, dieses Revier zu verteidigen, ist hochgradig traumatisiert. Das heißt, das Weibchen muss erstmal das Männchen davon überzeugen, es in sein Revier zu lassen. Und das lese ich mal kurz vor, wie das abläuft. Das ist so mega niedlich. Jetzt müssen sich alle eben dazu die ganz süßen Rotkehlchen vorstellen. Anfänglich stößt das Weibchen auf die Abwehr des Männchens, das es durch sein Imponiergehabe einschüchtern will. Dazu zeigt es mit angehobenem Kopf die rote Brust und schaukelt seinen Körper hin und her. Zudem trippelt es mit hochgestelltem Schwanz zur Seite und lässt einen heftigen Gesang hören. Daraufhin zeigt das Weibchen Infantilismus, also dass es so aussieht wie so ein Baby-Rotkehlchen, um das Mädchen durch Betteln, aber auch Zittern des Schwanzes und der Flügel zu beruhigen. Dabei lässt es mit gebeugtem Kopf einen leisen Gesang hören. Süß, oder? Und irgendwann sagt das Männchen dann, na gut, du darfst mit ins Revier, und ab da verteidigen die dann ihr Revier gemeinsam. So macht es das Rotkehlchen. Das finde ich ein Tüpüti, der kleine Gesang. Und jetzt nochmal zum Thema kalte Füße.
Ja.
Weil eben der Markus zog eben immer seine Füße so ins Gefieder. Es sah auf jeden Fall kalt aus. Und also eigentlich haben Vögel schon auch immer kalte Füße. Es stört sie aber eher nicht. Also anders als bei mir. Ich habe auch immer kalte Füße. Und wahrscheinlich auch ähnlich wie bei mir gibt es bei denen ein Körpertemperaturgefälle zu den Füßen hin. Ja. Also die normale Körpertemperatur beträgt so 40 Grad, dann runter zum Bauchbereich sind es noch 35 Grad. Die Oberschenkel sind dann schon bei 3 bis 5 Grad und an den Sohlen und Zehen kann die Temperatur auch unter 1 Grad betragen. Also das heißt, es ist normal, und die haben auch ähnlich wie die Pinguine, da hatten wir das schon mal, so ein Wärmetauschsystem. Das heißt, das kalte Blut, das in den Körper geht, wird vom warmen Blut, das aus dem Körper rausgeht, schon aufgewärmt. Was aber auch heißt, dass das warme Blut, was aus dem Körper rausgeht, sowieso noch immer kälter wird, bis es dann mal an den Füßen angekommen
genau.
ist.
Genau. Was man sich da ja eigentlich nochmal so vor Augen halten muss, finde ich, was das eigentlich für ein gigantisches Temperaturgefälle ist, was so ein kleiner Organismus überwinden kann, weil auch bei uns kann es ja mal minus 10, vielleicht sogar mal minus 20 Grad werden, und Kerntemperatur bei Vögeln eben höher als bei Säugetieren, also fast 40 Grad.
Ja.
Das heißt, so ein winzig kleines Tier überwindet eine Temperaturdifferenz von 60 Grad.
Unglaublich.
Und das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ja, also vor allem, wenn man sich vorstellt, wie klein die sind, und man würde jetzt sozusagen bei diesen Temperaturen ein Hackfleischbällchen in der Größe eines Rotkehlchens oder des Vogels, zu dem wir gleich noch kommen, machen.
Über den du eigentlich unbedingt gerade reden möchtest.
Genau. Und wenn man dieses Hackfleischbällchen irgendwie draußen hinlegen würde, würde das ja innerhalb von Minuten tiefgefroren sein.
Ja.
Finde ich total beeindruckend.
Ja, noch ganz kurz zu den kalten Füßen. Ich habe dann gedacht, ja okay, wenn dann die Sohlen auch mal so unter 1 Grad sein können. Heute Morgen hat es minus 5 Grad gehabt.
Mhm.
Das ist dann vielleicht doch ein bisschen. Also dann denkt sich Markus wahrscheinlich doch auch. Oder er will nicht festfrieren. Kann natürlich auch sein, weil eben
aber
auch
wenn
die
kalte
Amseln zogen ja die ganze Zeit ihre Füße
das stimmt.
ins Gefieder.
Aber wenn er kalte Füße hat, also festfrieren würde er eigentlich
stimmt.
nur, wenn er irgendwie reif schmelzen lassen würde, der dann wieder gefriert.
Das
oder
stimmt.
so. Also wenn er kalte Füße hat, sollte er eigentlich nicht festfrieren.
Auch praktisch. So, jetzt komm mit deinem Vogel.
Nee, ich will erst nochmal, genau. Ja. Okay, ich komme mit meinem Vogel. Das Eichhörnchen. Wie heißt nochmal dein Vogel? Der Markus, das Rotkehlchen, ist total beeindruckend, aber es ist ein Riese immer noch im Vergleich zu dem, wie ich finde, beeindruckendsten einheimischen Vogel, das ist der Zaunkönig.
Mhm.
Der Zaunkönig ist einer unserer kleinsten einheimischen Vögel, zusammen mit dem Wintergoldhähnchen und dem Sommergoldhähnchen. Ein erwachsenes Tier wiegt so zwischen 7,5 und 11 Gramm. Jetzt, wenn man keine Briefwaage zur Hand hat, das ist so viel wie 4 bis 5 Gummibärchen.
Oh ja.
Oder wie ein DIN A3-Papier, also ein zusammengeknülltes Papier. Und auch bei denen gilt, ja, wie wir eben schon gesagt haben, also dieses kleine Bällchen schafft es, 60 Grad Temperaturdifferenz zu überwinden. Bei uns ist es ja eher selten so kalt, aber wie gesagt, auch wenn wir jetzt minus 5 oder minus 10 Grad haben, ist es ja schon sehr, sehr ordentlich. Und unsere Zaunkönige ziehen nicht in der Regel. Zaunkönige haben ein relativ großes Verbreitungsgebiet in Europa, Nordafrika, Vorder-, Zentral- und Ostasien. Und bei uns fehlen sie so im allernördlichsten, also in Fennoskandien, Nordeuropa, da fehlen sie. Also es kann in anderen Teilen ihres Verbreitungsgebiets kann es auch sein, dass sie mal ziehen. Aber bei uns eben nicht. Die sind auch wie der Markus, wie das Rotkehlchen, verteidigen sie ganzjährig Territorien. Männchen vertragen sich miteinander gar nicht. Weibchen haben kein großes Problem mit Artgenossen, also auch nicht mit anderen Weibchen. Der Zaunkönig, vielleicht erstmal, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Also es gibt eine Fabel und da haben die Tiere, wollten rausfinden, wer der König der Vögel sein sollte. Und dann haben die das besprochen, haben gesagt, okay, der König der Vögel soll der sein, der am höchsten fliegen kann. Und der Adler ist natürlich ganz weit aufgestiegen und war sich seines Sieges sicher. Aber der Zaunkönig, der hatte sich hinten auf ihn draufgesetzt und flog dann ganz oben noch ein kleines bisschen höher. Deswegen ist er da der König geworden. Aber dieser Betrug flog auf und der Zaunkönig hat dann deshalb auch noch einen auf den Deckel bekommen. Aber irgendwie daher soll ursprünglich der Name kommen. Früher hat man den übrigens in erster Linie Schneekönig genannt, weil er eben im Winter hier blieb, als wir noch schneereiche Winter hatten. Und der Zaunkönig, der singt auch das ganze Jahr. Und das bedeutet, dass man auf einem schneebedeckten Zaun einen Zaunkönig sitzen sehen konnte, der ordentlich da sein Lied schmettert. Und daher kommt diese deutsche Redewendung, sich freuen wie ein Schneekönig.
Ah, also, weil man gedacht hat,
der freut sich so mit seinem Gesang. Zaunkönige bauen so kleine Höhlennester.
Aber ja, nicht im Winter, sondern dann im...
Ja, aber interessanterweise, im Winter haben sie ja das Problem, dass es ja so kalt ist.
Ja.
Sie schlafen dann unter Umständen in solchen alten Nestern oder auch in irgendeinem Schuppen oder in irgendeinem Holzstapel. Also sie setzen sich normalerweise nicht einfach irgendwie auf einen Ast und schlafen so, sondern suchen sich irgendeine Höhlenstruktur. Und das kann eben zum Beispiel ein altes Nest sein, in dem sie schlafen.
Oh, ich stelle mir gerade eine kleine Runde Zaun.
Und das ist auch ehrlich gesagt, also wir haben ja so ein Ferienhaus und da mache ich mir immer schön Holzfeuer und dann gehe ich in den Schuppen und immer schläft dann Zaunkönig. Da habe ich ganz schlechtes Gewissen. Manchmal fliegt er dann an mir vorbei nach draußen und dann tut er mir ganz so leid. Aber was ich sehr lustig fand, ist, dass die Zaunkönige manchmal, wenn es richtig, richtig kalt ist, mit bis zu 20 Tieren in so einer Höhle übernachten und sich richtig auch zusammenkuscheln.
Witzig, wie also, die Kreuzotter.
Ja, blöderweise habe ich da kein Bild von gefunden, weil beschrieben wird es so, dass die Tiere alle mit dem Schnabel nach innen so ein Haufen bilden. Das hätte ich natürlich super gerne mal
gesehen.
Wie
so Bienen das auch so ein bisschen machen. Ne?
Genau, und so wärmen die sich
und wahrscheinlich
dann.
Wechseln die sich dann ähnlich wie die Bienen. Die rutschen ja dann immer nach.
Ja.
Draußen, wo es kalt ist, müssen dann die einen sein. Und irgendwann dürfen die dann rein, wo es warm ist. Vielleicht machen das die Zaunkönige ganz ähnlich.
Das weiß ich nicht. Also weder konnte man ein Bild davon sehen. Und ich weiß nicht, wie gut sowas erforscht ist. Bei so super kleinen Tieren ist ja auch ein bisschen das Problem, Sender anzubringen oder so, weil die Tiere ja selber so wenig wiegen. Kann man also schlecht solche... Telemetriesender oder so. Nee, genau, das kann man da nicht,
nicht anbringen. Interessant übrigens habe ich bei den Rotkehlchen auch gelesen. Da gibt es immer mehr Männchen als Weibchen und 20% der Männchen bleiben Single. Und die übernachten auch zusammen in Gruppen in so Gebüschen. Habe ich auch noch nie gesehen, dass so eine Rotkehlchengruppe irgendwo übernachtet und reisen dafür auch teilweise kilometerweit aus ihrem Revier an, um dann gemeinsam zu übernachten und morgens fliegen sie wieder zurück.
Mhm. Und vielleicht nochmal kurz zu dieser Sage mit dem Zaunkönig. Nachdem der aufgeflogen war als Betrüger da, weil er ja selber...
Also erst aufgeflogen.
Und dann sollte er eine Strafe bekommen und seine Strafe war, er sollte dann in ein Erdloch verschwinden, also hat er sich in ein Mauseloch begeben und die Eule sollte auf den aufpassen. Die Eule ist aber eingenickt und der Zaunkönig ist da wieder rausgekommen und abgehauen und deshalb muss zur Strafe die Eule nachtaktiv sein. Die darf also nicht mehr tagsüber aktiv sein, weil sie da ihren Wachposten so schändlich verlassen hat. So wissen wir dann jetzt endlich wie das ist mit den ganzen Tieren.
Das erklärt auf jeden Fall so einiges.
Genau.
Bist du durch mit dem
Vielleicht noch ganz kurz.
Ja, also das wird nämlich der neue Kaiserpinguin.
Nee, genau. Aber noch ganz kurz was zum Ruf, weil der Zaunkönig nach diesem ganzen Desaster mit diesen ganzen Betrügereien und dann noch die Eule übers Ohr gehauen und so, weil der dann sich doch auch ein bisschen vor dem Missmut der anderen Vögel fürchtet, schlüpft er in den Zäunen herum. Deswegen ist er jetzt der Zaunkönig. Und nur wenn er sich ganz sicher fühlt, dann ruft er, König Bünnig, König Bünnig. So ungefähr
so
klingt der Ruf des
Zaunkönigs,
genau.
Ich habe auch noch einen Vogel, der eigentlich ein Zugvogel ist, aber immer weniger. Weil man muss ja wissen, so einen Zug zu machen, ist auch relativ gefährlich. Ne? Braucht viel Energie, das geht auch mal gerne schief. Dann haben die Vögel eben ein Problem. Und ich spreche jetzt vom Weißstorch.
Mhm.
Die sind früher gezogen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Dann gab es nur noch sehr wenige. Also in Nordrhein-Westfalen gab es noch 3 Brutpaare Anfang 1990 und jetzt 2022, habe ich nur die Daten, waren es schon 705 Brutpaare. Also der Storch ist auf dem Vormarsch und dabei hilft ihm, dass er so ein wenig sein Zugverhalten anpasst. Also eigentlich haben die 2 Zugrouten, einmal über die Iberische Halbinsel, das sind die Westzieher, und dann so über den Balkan, die ziehen nur über Festland, also die
genau,
umfliegen.
Mit dem Bosporus, dann kommen sie nach Afrika. Dann
genau,
auch,
aber
die Meerenge von Gibraltar, das sind dann diese 2 Engstellen, wo sie rüberkommen.
Die brauchen bestimmte Aufwinde, die sind eher Segelflieger, brauchen bestimmte Aufwinde, die haben sie über dem Meer nicht. Deswegen müssen sie das umfliegen und eben genau Bosporus und Meerenge von Gibraltar um möglichst eigentlich nur über Festland ziehen. Die Westzieher ziehen eigentlich immer weniger durch. Also das heißt, dass sie gar nicht mehr bis nach Afrika fliegen, sondern ganz, ganz viele bleiben in Spanien und Portugal. Und der Grund ist, dass sich da ganz viele offene Mülldeponien gebildet haben. Und das ist für die Störche total super. Ne? Also es produziert Wärme, es gibt Essen ohne Ende, Mäuse, Ratten, was weiß ich was alles. Von daher bleiben die Störche mal schön bei den Mülldeponien und ziehen halt gar nicht mehr durch. Es gibt aber auch Störche in Deutschland, die sich denken, nö, also ich spare mir den Stress, wir bleiben hier. Denn tatsächlich haben große Vögel wie so Störche eigentlich gar keinen Stress mit Kälte.
Mhm.
Das ist nicht das Problem. Das Problem war immer das nachlassende Nahrungsangebot.
Ja.
Aber jetzt Klimawandel, es gibt nicht mehr so viele kalte Winter. Das heißt, man wägt so ein bisschen die Risiken ab, das Risiko eines Zuges oder das Risiko, dass es auf einmal sehr lange sehr kalt ist und tatsächlich kein Futter mehr da ist. Und wenn man das so abwägt, scheint es mittlerweile Sinn zu ergeben, nicht zu ziehen teilweise.
Naja, ist ja auch wieder, wie äußere Bedingungen auf Evolution einwirken. Also es gab immer welche, die nicht gezogen sind, immer welche, die nicht so weit gezogen sind, immer welche, die weit gezogen sind. Wenn es jetzt mal einen super krassen Winter gibt, dann verändert sich natürlich der Genpool zugunsten der, die mittel und weit fliegen. Und wenn es aber milde Winter immer gibt, dann ist es natürlich am günstigsten, nicht weggezogen zu sein. Und dann verschiebt sich der Genpool eher zu denen, die da bleiben.
Genau, weil also, dann haben die mehr,
haben
mehr
die einen Vorteil.
Ja, mehr Nachkommen, Vorteil und dann setzt sich das mehr durch. Das ist ganz interessant. Und der NABU versucht im Moment rauszufinden, wie viele Winter-Daheimbleiber bei den Störchen es eigentlich gibt, weil dazu gibt es noch gar keine so richtigen Forschungsprojekte. Und der NABU hat so ein Citizen Science Projekt aufgesetzt. Das läuft seit dem 1. November, aber auch noch bis zum 31. Januar. Und wer einen Weißstorch entdeckt hat, kann das in einer App, die heißt der NABU Naturgucker, melden.
Mhm.
Also diese App ist eigentlich ganz cool gemacht. Da kann man dann eben eintragen, hier an dieser Stelle habe ich einen Weißstorch gesehen. Also da kann man eben auch ganz gut mitmachen. Kann man auch außerhalb dieser Aktion alles eintragen. Also da kann man auch neben Weißstörchen alle anderen interessanten Naturbeobachtungen eintragen. Ganz interessant.
Cool.
Toll.
Sehr gut.
Und ausgewintert.
Ausgewintert. Jetzt mal erstmal ein heißer Tee, würde ich sagen.
Oh, auf jeden Fall. Also es
genau.
ist auch
heißer
wirklich...
Tee. Wir gucken nochmal kurz, was der Markus macht. Ach so, vielleicht ganz kurz eine Sache. Du hast schon gesagt, du spendierst dem Markus da die leckeren Mehlwürmer. Was auch interessant ist, ist, dass viele Singvögel, die bei uns bleiben, ihre Nahrung im Winter ein bisschen umstellen. Weniger Insekten, weil es weniger davon gibt, und mehr Nüsse und Samen, die natürlich sehr fettreich sind.
Habe ich auch.
Der dann Markus, einen schön warm macht.
Genau, der Markus kriegt das volle Programm. Der Markus wird nach Strich und Faden verwöhnt.
Das war's für heute und jetzt seid ihr dran. Wir brauchen Bewertungen und Rezensionen bei eurer beliebten Podcast-App. Sei das Apple Podcast oder Spotify.
Spotify. Von daher bleibt warm. Macht euch erstmal einen Tee.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.